Die Botschaft von heute Abend: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So jedenfalls beendet der Paulus seinen Brief, den er an die Christen in die Stadt Korinth geschrieben hat. Alles, was ihr macht, soll in Liebe geschehen. Leute, die mit Gott unterwegs sind, sollen Liebe leben. Ist doch klar, oder? Ah ja? Also, für Paulus war das nicht einfach so klar gewesen, wie man vielleicht könnte meinen. Nicht am Anfang von seinem Glaubensleben. Er hat zwar schon als junger Mann Eifer für Gott. Hat Gott wollen gefallen. Hat wollen in seinem Sinn handeln. Hat Gott wollen dienen. Das alles lesen wir in der Apostelgeschichte. Aber was lesen wir eben auch in der Apostelgeschichte? Dort, wo der Evangelist Lukas, der Saulus, wie er dann noch geheissen hat, den jungen Mann vorstellt. Wir gehen zusammen in Gedanken nach Jerusalem. In Jerusalem treffen wir den Stephanus. Der Stephanus ist ein mutiger Verkündiger von Jesus. Und er ist wegen seinem Glauben, wegen seiner Überzeugung gesteinigt worden. Was lesen wir in diesem Zusammenhang vom jungen Saulus? Ja, hat er jemanden laut geschrien wegen dem Unrecht, das da ist geschehen? Oder ist er dem Stephanus zur Hilfe gekommen? Nein, der junge Saulus ist mit Eifer dabei gestanden und hat seinen Kollegen, den anderen Schriftgelehrten, die Mäntel gehabt, damit sie den Stephanus steinigen können. So begegnen wir dem jungen Saulus am Anfang. Er hebt die Mäntel, für dass die anderen den Stephanus umbringen können. Apostelgeschichte 7, ab Vers 57 lesen wir: Sie schrien laut und hielten sich die Ohren zu, wegen dem, was der Stephanus hat predigt. Sie stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und dann lesen wir den ersten Vers in Kapitel 8. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Der gleiche Mann, der später schreibt: Lasset, alles, was ihr macht, soll in Liebe geschehen. Er hat also einen längeren Weg vor sich gehabt, um die Liebe zu entdecken und lernen zu leben. Im Gegensatz dazu steht der Stephanus. Wir bleiben einen Moment bei dem mutigen Verkündiger, dem Stephanus, der da ist, gesteinigt worden. Der Stephanus hat zu der ersten Gemeinde gehört in Jerusalem von Christen, die verkündet haben, dass Jesus von den Toten auferstanden sei, dass Jesus der erwartete Messias und Retter sei, von Gott gesandt, Gottes Sohn, heute lebendig. Von dem Stephanus steht, er sei erfüllt vom Heiligen Geist Gottes und er habe ein Riesenherz für seine Mitmenschen. Wir lesen, dass er die Arbeit der Diakonie habe geleitet und organisiert. Ein Diakon war jemand, der für die Bedürftigen in der Gemeinde gesorgt hat. Er hat gekocht, Essen zubereitet und sie versorgt hat mit allem, was sie gebraucht haben. Das war für die ersten Christen zentral wichtig, dass wir für einander schaut. Nicht jede Familie für sich und dann hat die Türen zu, sondern sie hat gesagt: Hey, wir gehören alle zusammen. Wir sind eine grosse Familie von Gott. Wir wollen einander gerne haben, wie Gott uns gerne hat. Und darum hat es jedes das, was sie können, geben, damit alle genug hatten. Der Stephanus ist von den Aposteln gewählt worden. Er soll die Diakonie, den Liebesdienst an den Mitmenschen leiten. Weil er ganz offensichtlich eine grosse Liebe für die Leute hatte. Durch ihn durch muss die Liebe von Gott durchgeschonen haben. Gell, es gibt so Leute, die müssen gar nicht viel sagen und gar nicht viel machen. Und doch spürt man die Liebe von Gott durch sie durch. Und schon gleich mal ist dem Stephanus das Herz über von dieser Liebe, die er für die Menschen hatte von Gott. Und er hat nebst der Diakoniearbeit angefangen darüber reden, angefangen zu predigen. Und es steht, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das lesen wir ja im Lukas 6. Und das ist dem Stephanus wohl zum Verhängnis geworden. Dass er an öffentlichen Plätzen von dem Jesus, von dieser Liebe aus dem Himmel predigt hat. Von dem Sohn Gottes, der aus lauter Liebe für uns am Kreuz gestorben ist. Für alle unsere Fehler. Und dass er den Tod überwunden hat und heute lebe. Und alle sind eingeladen, den Jesus lernen zu kennen und die Liebe von Gott im Leben zu erfahren. Das haben die jüdischen Priester, der Hohepriester, die Schriftgelehrten, wie der Saulus einer war, nicht können lassen. Sie haben Jesus nämlich abgelehnt, haben ihn öffentlich angeklagt und zum Tod verurteilt. Und so ist der Stephanus vor dem jüdischen Hohen Rat gelandet. Und dort haben sie ihm falsche Zeugen aufgestellt, die Falsches über ihn haben berichtet und behauptet, als eine ganz ungerechte Sache. Und der Stephanus ist jetzt dort gestanden. Und aus diesem Moment ist uns eine Predigt vom Stephanus überliefert. Ja, er hat sogar vor dem Gericht von dieser Liebe von Gott erzählt. Wir schauen uns ein paar Punkte aus dieser Predigt an. Er hat zum Beispiel gesagt, liebe Brüder, liebe Väter, hat er gesagt, zu diesen Männern, die ihn jetzt so böse angeschaut und die ihm so böse wollen, hat er gesagt, hey, liebe Brüder, liebe Väter, wir gehören zusammen. Der Abraham ist unser gemeinsamer Vorfahren. Es soll doch keine Spaltung geben zwischen Juden, Christen. Ich rede nicht gegen euch. Im Gegenteil, ich erzähle, dass der versprochene Retter der Juden endlich gekommen ist. Wir gehören zusammen. Was für ein gutes Wort vom Stephanus. Wir gehören zusammen. Auch wir gehören zusammen. Als Christen. Hier aus dem Dorf und Umgebung. Ob wir in der Landeskirche sind aufgewachsen, oder in einer Freikirche, oder in einer Garkirche und später sind zu dem Jesus gekommen. Ob wir uns gewohnt sind, zu beten mit den Händen zusammen, oder stehend und die Hände in die Luft, oder vielleicht sogar im Knäulen. Wir gehören zusammen. Ob wir uns gewohnt sind aus dem Kirchengesangbuch, Gott zu loben oder vielleicht sogar mit neuen Liedern. Das ist Ausdruck von Liebe, wenn wir einander so annehmen können. Wenn wir einander auch mal stehen lassen, zusammen können feiern, zusammen Gott können loben. Und dann hat der Stephanus weiters erzählt, wie Gott in seiner grossen Liebe ihren gemeinsamen Vorfahren, dem Volk von Gott, immer wieder vergeben haben. Vergebung. Vergebung ist ein Ausdruck von Liebe. Einander vergeben. Einander vergeben kann heissen, ich gebe dir eine neue Chance. Ich habe zwar vielleicht noch nicht vergessen, was es war, aber ich gebe dir eine neue Chance. So wie Gott uns immer wieder einen Neuanfang möglich macht. Steht doch in den Klagenliedern 3, Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Und dann hat der Stephanus auch von Mose erzählt in dieser Predigt. Und dass der Mose, der ihnen als Juden ja so wichtig ist, habe ich vorausgesagt, es werde mal ein grosser Prophet kommen und auf den soll man dann hören. Es werde einer von ihnen sein, aus ihrem Volk. Und hat erklärt, dass das ja eben der Beweis von Gottes Liebe sei, dass er den Jesus habe geschickt, dass sie prophezeit wurde und dass sie das alles in den 5 Büchern Mose nachlesen können, wie der Mose schon von Jesus geredet hat. Und obwohl sie das alles nachlesen können im Alten Testament, haben sie das nicht annehmen, dass Gott seine Liebe auf diesen Weg in dieser Art hat gezeigt und jeden Stephanus umgebracht. Und währenddem die Steine sich zu fliegen, so steht es, sieht der Stephanus auf die Knie und habe laut zu Gott geschrien. Hat er sie verflucht? Nein, er hat geschrien, Herr, rechne ihnen die Sünde nicht an. Herr, vergib ihnen. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Während ihrer lieblosen, grausamen Tat ihrem Bruder gegenüber hatte Stephanus immer noch so eine grosse Liebe für diese Menschen gehabt, dass er für sie hat gebetet. Herr, vergib ihnen. Ich möchte nicht, dass du sie wegen dem aufgibst. Bitte begegne du auch ihnen mit dieser Liebe, wie du mir bist begegnet. Das hat doch auch Jesus gebetet am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und ich stelle mir vor, dass der junge Saulus das alles hat mitbekommen und dass ihn das sicher noch lange beschäftigt hat. Wieso betet der Stephanus jetzt noch für uns? Also entweder ist er total verblendet oder er hat doch recht. Was für eine Liebe muss der Stephanus von Gott gehabt haben, dass er in diesem Moment so denken konnte. Ja, das Erlebnis wird dem jungen Saulus noch lange geblieben sein. Und später berichtet er selber davon, wie er dann zumal sei dabei war, wo das geschehen sei. Aber eben, es hat doch noch einen Moment gedauert beim Saulus, bis er verstanden hat, von was der Stephanus, von welcher Liebe er eigentlich geredet hat. Wir müssen verstehen, der Saulus hat ein bestimmtes Gottesbild gehabt. Wenn du leisten kannst, was Gott verlangt, dann bist du von Gott angenommen. Dann hast du seine Liebe verdient. Und ich denke, dass er das auch übertragen hat in seinen Alltag. Wenn die Menschen um ihn herum so haben, wie er wollte, wie er aus seiner Sicht gemeint hat, es sei richtig, dann waren sie akzeptiert gewesen. Wenn nicht, so hat er sie abgeschrieben gehabt. Wie ist das bei uns? Nicht akzeptiert werden, weil man sich anders entscheidet, als das Gegenüber das von einem möchte oder verlangt. Aus der Reihe tanzen und darum verachtet werden. Andere Lebensziele haben und darum aus der Familie verbannt. Man ist nicht so wie einem andere wette und darum ist man nicht angenommen. Gibt es alles? Viele von uns haben sicher Ähnliches schon erlebt. Wo ist die Liebe? Wo ist denn die Liebe? Haben wir nicht gehört im 1. Korinther 13, die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt, wo zu sagen, lass den anderen leben. Du darfst klar zu deinem Standpunkt stehen. Ja, das sollen wir. Gerade als Christen sagt uns die Bibel, bezeugt. Geht nicht auf, vor Wahrheit zu reden. Predige und schweige nicht, aber mit Liebe. Bis immer bereit, von deinem Glauben, von deiner Überzeugung zu berichten, wenn jemand dich fragt, Was glaubst du eigentlich? Aber du bist nicht Herr über deinem Gegenüber. Dein Gegenüber ist ein Geschöpf von Gott und Gott hat seine Pläne mit dieser Person. Stand er zur Seite, wo Rat gefragt ist. Aber die Liebe zwingt nicht. Auf jeden Fall ist der Saulus später dann unterwegs gsi, die Stadt Damaskus. Sternsverrückt über die Juden, die jetzt an Jesus geglaubt haben. Über die, die nicht so haben, wie sie hätten sollen, in seinen Augen, wo sie aus der Reihe tanzt. Und unterwegs war er, um die Ausscherer umzubringen. Und auf dem Weg, die meisten kennen den Bericht, bleibt sein Ross auf einmal bockstill stehen, der Saulus geht zu Boden und ein unwältes Licht muss in diesem Moment auf ihn geschonnen haben. Und da hört er eine Stimme, die sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus, du lebst. Du lebst wirklich. Daraufhin ist der Saulus 3 Tage lang blind im Bett gelegen in der Stadt Damaskus. Er hat weder gegessen noch getrunken. Ein Zeichen davon, dass ein Jude am Fasten ist. Im Sinn von, Gott, ich möchte, dass du mit mir redest. Da erst hat der Saulus angefangen zu hören, was Gott ihm sagt. Da steht, siehe, er betet. Jetzt erst war dieser Mann offen, zu hören, wie Gott wirklich ist und bereit, sein Gottesbild zu verändern. In diesen 3 Tagen ist Gott ihm begegnet, mit der Liebe, die der Saulus vorher nicht gekannt hat. Er ist in dem Moment vom Saulus, der an einen strengen, leistungsorientierten Gott hat geglaubt, zu einem neuen Mann geworden. Und fortan hat er sich Paulus genannt. Paulus heisst übersetzt klein, gering. Und diesen neuen Namen hat er sich nicht aus Zufall ausgesucht. Vorher war er in den eigenen Augen ja doch recht ein grosser Mann gewesen. Ein gottesfürchtiger, perfekter Mann, ein Schriftgelehrter, so wie man sein soll. Und jetzt hat er gemerkt, wie abhängig er von Gott ist. Erst da im Krankenbett ist ihm aufgegangen, dass er auch mal etwas könnte falsch gemacht haben. Ja, wenn das wirklich stimmt von dem Jesus, wenn das wirklich Gottes Sohn war, dann hat er ja eine Riesenschuld auf sich geladen. Und darum, so hat er wahrscheinlich gedacht, hat Gott ihn jetzt bestraft mit dieser Blindheit. Verbannt, abgeschrieben. Also der Mann muss in einer fürchterlichen Not in sich sein, die 3 Tage lang. Ich habe versagt, Gott wird mich auf ewig verstoßen. Jetzt hat es aber auf das Mal geklopft. Christ ist vor der Tür gestanden und wollte ihn auch besuchen. Ein Christ geht freiwillig zum Christenverfolger. Der Christ mit dem Namen Hananias ist von Gott geschickt worden, gang zum Saulus und gang für ihn beten, dass er mich, so wie ich bin, wirklich lernen kann. Der Hananias hat allen Mut zusammengenommen und ist an das Krankenbett gestanden und hat für den Christenverfolger gebetet. Gell, wenn wir das für unser Leben übernehmen. Für jemanden, wo ich es wirklich will, zu Leid werken. Dass wir nicht über sie fluchen, sondern für sie beten. Kann ganz eine neue Dimension in unser Leben kommen. Und eine neue Dimension vom Gebet. Dann heisst Gebet nicht nur, ich tue am Abend hurt die Augen zu und sage Danke, sondern dann merkt man, Gebet ist lebendig. Und das, was ich hier ausspreche, hat Macht und hat Kraft. Und jetzt hat er für den Christenverfolger gebetet und hat gesagt, schau, Gott hat mich geschickt. Der Jesus, der dir auf dem Weg erschienen ist auch für dich gestorben, Bruder Saul. Er hat auch deine Fehler auf sich genommen. Komm, wir wollen beten, dass du Gottes Geist darfst ins Herz überkommen. Und der Saulus hat es geschehen. Er hat für sich beten. Und in diesem Moment hat Gott ihm Heilung geschenkt und er hat das Augenlicht wieder bekommen. Und er hat gemerkt, jetzt hat mir Gott tatsächlich vergeben. Diese Liebe habe ich ja noch gar nicht gekannt. Und von da hat der Paulus mehr und mehr ein anderes, ein neues Herz bekommen. Ein liebendes Herz. Und mit der Zeit hat er durch Gott so eine Liebe für seine Mitmenschen bekommen, dass er sich nicht geschochen hat, sogar verhöhnt, verlacht oder sogar abgeschlagen zu werden, wenn er von Jesus und dieser Liebe hat erzählt. Gellet zwei Männer, der Stephanus und der Saulus, der dann ist zum Paulus wurde. Zwei verschiedene Menschen. In welchem siehst du echt auch dich mehr? Bist du eher jemand, der Mühe hat, seine Mitmenschen zu lieben, anzunehmen, wie sie sind? Vielleicht bist du eher der Typ, der sich immer wieder fest muss überwinden, was ihm nicht so leicht fällt, zu vergeben, zu verstehen, dass man so anders sehen kann. So wie eben der Saulus, der am Anfang von seinem Weg mit Gott die Liebe noch nicht hat in sich hatte. Und es war ein Prozess, wo Gott an diesem Mann geschaffen hat. Wenn du endlich zu diesem Typ Saulus gehörst, möchte Gott auch aus dir mit der Zeit einen Paulus machen. Aber wie der Saulus wirst du es nicht selber schaffen, sondern Gott wird auch dir müssen helfen. Wie? Denk an den Moment, wo der Saulus hat gemerkt hat, dass er selber ja auch nicht perfekt ist. Das kann weh machen und schmerzhaft sein, aber auch sehr heilsam. Und dann hat er für sich beten. Wenn du merkst, in diesem Bereich von Nächstenliebe hast du immer wieder ein Knurz und auch Mühe. Lass doch für dich beten. Komm zu mir oder zu jemandem von der Kirchgemeinde, den du schon kennst. Wir wollen beten, dass der Geist Gottes dich mehr und mehr erfüllen darf von dieser Liebe. Und die Liebe darf wachsen. Ich bin auch eher der Typ. Nicht ganz einfach, als Pfarrerin manchmal. Und auch ich brauche immer wieder das Gebet. Andere unter uns sind eher vom Typ Stephanus. Von Anfang an irgendwie ausgestattet mit der Liebe für andere Menschen. Euch fällt es nicht so schwer, andere gerne zu haben oder auf sie zuzugehen, ihnen zu dienen, mit ihnen zu teilen, andere zu beschenken. Geduld zu haben. Das ist ein Geschenk, ein riesiges Geschenk von Gott, weil er dich brauchen möchte. Behalte es nicht für dich allein, sondern brauche diese Gabe, diese Liebe, wie der Stephanus. Und zwar nicht, um Ansehen zu bekommen, damit alle sagen, wow, hast du gesehen, was sie oder er jetzt wieder alles hat gemacht? Sondern, um diesen Leuten zu zeigen, wie gern sie Gott hat. Und damit uns die zwei Männer ein bisschen besser bleiben, haben wir das Bild von Jahreslosung, wo wir hier unten dann auch als Bild das ganze Jahr in der Kirche werden lassen. Und damit wir das Bild ein bisschen besser verstehen, schauen wir uns das an. Das Bild ist von einer deutschen Künstlerin, von Stefanie Ballinger gemalt. Renate Kernstein, die die Künstlerin schon lange kennt, sagt uns, was wir in diesem Bild sehen können. Die Renate schreibt: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ist doch klar. Heißt noch lange nicht, geht klar. Dazwischen liegen Welten. Diese Aufforderung hält mir einen Spiegel vor und stellt mich in Frage. Meint Paulus mit alles auch wirklich alles? Sie schreibt, im Bild sehen wir zwei Kreise, die sich überschneiden. Sie stehen für zwei Menschen, die sich begegnen. Aber vielleicht auch für Himmel und Erde. Für Gott und Mensch. Für Familie und Beruf, die sich begegnen. Aber auch für einen Gottesdienst und Alltag. Für alle Bereiche in unserem Leben, die sich begegnen. Eben, ja, für alles. Ihr seht die Schnittmenge, wo sie sich teilen. Sie ist weiss umrandet. Und die Schnittmenge bildet bei genauerem Heranschauen einen Fisch. Vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Fisch, Ichthys auf Griechisch, ist ja das alte Bekenntnis und Geheimzeichen der ersten Christen gewesen. Und damit haben sie ausgedrückt, Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser. Der Fisch liegt in der Mitte eines Herz, wo beide Kreise so miteinander verbindet. Renate Kernstein schreibt dazu, zu dem halben oder eben ganzen Herz, was ich nur halbherzig mit zusammengebissenen Zähnen tue, lasse ich besser. Wie ich etwas tue, kann entscheidender sein, als was ich tue. Paulus drückt das in seinem Hohelied der Liebe radikal aus. Wenn ich im Glauben Berge versetzen kann und ich alles, was ich habe, für andere einsetze, hätte aber die Liebe nicht, wäre alles nichts und zu nichts nützlich. Im Bild sehen wir auch unterschiedliche Rot- und Orangetöne. Sie strahlen die wärmende und belebende Liebe aus. Und smitz durch das Herz durch, strömt Atemluft. Im Bild sieht es aus wie Lichtstrahlen, die durchkommen. Die Atemluft erfrischt das Bild, bringt in Bewegung. Und in den dunklen Unterkreis des Bildes kommen plötzlich farbige Punkte. Das will sagen, da, wo Gottes Geist darf wirken und weihen, wo wir uns von ihm helfen lassen, da kann Neues geschehen. Und schliesslich sieht man auch noch ein Kreuz. Es ist nicht ganz einfach zu sehen. Ihr dürft euch nicht ein normales Grazkreuz vorstellen. Es ist etwas schräg. Es zieht sich vom oberen Fischende, von rechts oben, nach links unten. Und dann entdeckt ihr plötzlich auch noch den Querbalken. Das Kreuz geht quer durch beide Kreise durch und will sagen, Gott hat sich nicht gescheucht, mit uns in Berührung zu kommen. Mit mir. Und mit dir. Um manches anderes kann man sicher aus diesem Bild herauslesen. Gell, die Neujahrslosung meint nicht, dass wir alle Konflikte sollen unter den Teppich kehren. Aus lauter Liebe nie etwas sagen. Jesus hat auch oft sehr direkt gesagt, was er denkt. Aber es meint, Gottes Liebe schenkt den Schwachen und den Gescheiterten neue Räume, neu anzufangen. Und Gottes Liebe kann harte Schalen knacken, so wie die dunkle Umrahmung von der unteren Herzhälfte im Bild. Und so kann er es auch mit unserem Herz, wenn wir bereit dafür sind. Amen.